Katharina Mosel greift in ihren Romanen Themen auf, die vorwiegend Menschen mit 50 plus an Jahren bewegen. Das ist auch in ihrem 6. Sylt-Roman der Fall. Dieses Mal geht es um die Einsamkeit nach dem Tod des Partners und ja auch Grenzen setzen gegenüber der Familie. Protagonistin Heike hat dazu vor kurzem erst den Wohnort gewechselt, sodass sie kein soziales Netz hat, was sie irgendwie auffangen könnte. Ich möchte heute über den Roman Brandungsgesang mit Katharina Mosel sprechen. Ja, hallo Katharina.
Hallo Heike, schön dich zu hören. Danke für die Einladung.
Es ist ja nicht unser erstes Interview zu deinen Romanen, aber Brandungsgesang ist doch wieder irgendwie anders. Was war denn eigentlich so bei dir der erste Impuls, über dieses Thema zu schreiben?
Der erste Impuls kam wie so oft aus meinem Anwältinnenleben, weil ich häufig Beratung mache, wo es um so das Thema Vorsorgevollmachten geht. Also um so, wer kümmert sich um mich oder wer erledigt meine Angelegenheiten, wenn ich selbst nicht mehr kann. Und da habe ich des Öfteren Mandantinnen in der Beratung, die ein bisschen älter sind. Und dann höre ich schon mal, ich habe ja überhaupt niemanden, der sich kümmert. Na? Und dann war so dieses Thema Einsamkeit. Und dann war das so ein bisschen in meinem Gehirn, bis dann die Idee zu der Geschichte kam.
Genau, und die Heike ist ja auch gar nicht so alt. Ne? Also das erschreckt ein bisschen beim Lesen, dass sie ja praktisch in meinem Alter ist, aber sie ist schon Witwe und ja, irgendwie denkt man dann so, das ist alles noch ganz weit weg im echten Leben, aber es kann ja auch ganz schnell passieren.
Ja, das stimmt. Das Leben kann sich von einer Sekunde auf die nächste total verändern. Und ich glaube, es ist sehr menschlich, dass jeder von uns immer denkt, ach, ich habe noch Zeit. Ich habe noch unendlich Zeit. Also es gibt immer so Situationen, wo man denkt, ach, ich muss überhaupt nicht über zum Beispiel Testament nachdenken. Ne? Das ist immer ganz witzig, weil das ist jetzt vielleicht ein Klischee, aber ich erlebe es häufig bei Männern. Also Männer, die mir dann sagen, ah nee, ich mache es jetzt noch nicht. Und wenn ich dann mal nachfrage, gibt es offensichtlich so eine geheime Urangst, dass wenn sie ihr Testament machen, sie im nächsten Moment tot umfallen. Und ich versuche das dann immer irgendwie zu sagen, nee, es wird nicht passieren, aber denk doch einfach mal nach. Ne? Ja, und vielleicht ist es tatsächlich so, ich lebe ja in einer Großstadt in Köln und es gibt tatsächlich viele Leute, die einsam sind, die vielleicht nach außen hin, wo man denkt, ja, die haben schon irgendwie so Beschäftigungen, denen sie nachgehen, aber wenn man mal nachfragt, ist da nicht so viel ja, persönliches Umfeld da, dann tatsächlich, also Menschen, wo, also wenn ich über Vorsorgevollmachten rede, sage ich immer, du brauchst jemanden, auf den du dich verlassen kannst, dem du hundertprozentig vertrauen kannst. Und dann höre ich oft, ja, ich habe Bekannte und den traue ich auch, aber so ganz dann eben doch nicht. Ne? Also so diese wirklich intimen Freundschaften, wo man sagt, okay, dem traue ich, die gibt es dann heute häufig nicht. Ne? Und es gibt halt viele Single-Haushalte auch. Ne?
Ja.
Und Singles dann durchaus in, ich sag jetzt mal, in unserem Alter. Ne? Das ist gar nicht so selten.
Und dann habe ich immer das Gefühl, naja, du hast da eine wunderschöne Insel, halt so diese Szenerie, das schwächt dieses derbe Thema ja auch ganz schön ab, ne? Weil man denkt so, oh ja, da bewegt sich dann der Strandhafer, die Wellen kommen so seicht halt ran. Was bedeutet eigentlich der Ort Sylt für dich und warum ist er so geeignet dafür als Bühne für Neuanfänge?
Also zum einen ist er sicherlich geeignet dafür, dass ich sage, das ist jetzt nicht eine Situation Einsamkeit, die findet nur irgendwo anonym in einer Großstadt statt, in irgendeinem Hochhaus, in einer Hochhaussiedlung, sondern das ist etwas, was mitten in der Gesellschaft da ist und sicherlich eben auch auf Sylt. Also nur weil ich jetzt auf Sylt oder an irgendeinem vermeintlich wunderbaren Ort lebe, heißt das ja nicht, dass ich voll integriert bin, Freunde habe und na, nicht einsam bin. Das ist das eine. Und zum anderen lege ich die Geschichten gerne auf Sylt, weil es natürlich hauptsächlich Unterhaltungsromane sind. Also ich möchte schon, dass die Leute, die es lesen, auch so ein Wohlfühlgefühl haben, obwohl sie auch zum Nachdenken gebracht werden. Und dann natürlich, weil ich immer einen Grund haben will, dahin zu fahren. Ganz simpel. Ich muss immer gucken, genau, ob sich was verändert hat.
Recherche ist ja auch wichtig.
Total.
Wie bist du denn auf den Titel Brandungsgesang gekommen?
Tatsächlich hieß das Buch erst Brandungsangst. Das war so der Arbeitstitel, mit dem ich angefangen habe. So ein bisschen Angst vor Verneuerung, Brandung so als harter Kontrast. Und dann habe ich das mal so in den Raum geworfen und habe mein Umfeld gefragt. Und dann haben 100% gesagt, nein, das kannst du nicht machen. Und dann habe ich es nochmal etwas abgeschwächt und positiv ausgedrückt, was sicherlich auch richtig war.
Ja, und Brandungsgesang ist auf mich, hat das auch so eine Wirkung halt, so dass das ist so dieses stetige Geräusch von Wasser, Brandung eben halt, aber es ist nicht gefährlich, weil man steht ja eigentlich dann immer auf dem Strand, ne, wenn man das hört.
Ja, stimmt.
In diesem Roman steht Heike stellvertretend für viele Frauen 50 plus, ne, die nach dem Verlust eben neu anfangen müssen. Das kann ja aus verschiedenen Gründen sein.
Mhm.
Was war dir eigentlich wichtig, um beim Schreiben über Trauer und Einsamkeit dann authentisch zu bleiben?
Also wichtig ist mir zum einen erstmal, dass Frau oder Mann in diese Situation kommen kann, jeder von uns. Und dass es keine Regel gibt, wie ich damit umgehen kann. Ne? Also manchmal gibt es so das Klischee nach einem Jahr, jetzt muss aber wieder gut sein. Ne? Oder Menschen, die einen anrufen und sagen, ja, warum kommst du jetzt nicht mit und nicht nachvollziehen können, dass man noch trauert. Also das ist das eine. Es gibt keine Regel, wie man zu trauern hat und wann man darüber hinweg ist. Und Trauer kommt in Wellen. Das war das, was ich zum einen darstellen wollte. Und zum anderen aber eben auch, dass Trauer nicht heißt, dass mein Leben zu Ende ist. Also, dass ich nochmal was komplett Neues machen kann. Natürlich. Gott sei Dank. Und wie schön das auch sein kann. Und egal, ob jetzt jemand gestorben ist oder ob ich von meinem Partner oder meiner Partnerin verlassen werde. Ne? Das sind ja alles sehr einschneidende Momente, aber die bedeuten überhaupt nicht, dass jetzt mein Leben damit den Bach runtergeht. Es gibt sicherlich eine Zeit, wo es emotional sehr anstrengend ist. Und wie gesagt, Trauer ist unterschiedlich, lang, aber gibt auch wieder Hoffnung. Und sehr viele, sehr gute Beispiele, dass es gelingen kann. Und diese Hoffnung möchte ich gern machen.
Und Heike hat ja nun das ganz große Glück, auf Sylt zu wohnen, wo ja auch schon mehrere andere Figuren halt ein neues Glück gefunden haben, einen Neuanfang gemacht haben. Was glaubst du, Freundschaften in dem Alter, sind die eventuell sogar noch wichtiger als in jungen Jahren? Obwohl man ja immer sagt, in jungen Jahren schließt man schneller Freundschaften.
Ja, das sagt man so, ne? Und die Freundschaften, die man in jungen Jahren schließt, wenn sie dann die ganze Lebensspanne überdauern, dann sind das auch Menschen, die einen eben immer begleitet haben und die einen sehr gut kennen. Das sind dann schon sehr intensive Freundschaften. Also ich habe beispielsweise eine Freundin, die kenne ich seit der Schulzeit. Es ist jetzt nicht so, dass ich mit der wöchentlich telefoniere, aber selbst wenn wir nur einmal alle 4 Monate telefonieren oder uns nur einmal im Jahr sehen, ist das halt so, als hätten wir uns nicht getrennt praktisch. Ne? Also du fängst nicht wieder von vorne an, sondern du gehst da mitten rein und es ist sehr präsent und wichtig. Das heißt aber nicht, dass ich nicht jederzeit wieder neue Freundschaften schließen kann, auch im Alter. Und ich glaube, dass es manchmal ein wenig an einem selbst liegt, dass man nicht mehr so flexibel ist, was Freundschaften angeht. Ne? Dass man so ein vorgefertigtes Bild manchmal hat und es dann so schwer ist, nochmal neue Menschen ins Leben reinzulassen. Aber prinzipiell, denke ich, ist das möglich.
Auf jeden Fall.
Glücklicherweise und passiert ja auch. Ne?
Ja.
Also es ist jetzt nicht so, dass man, nur weil man jetzt irgendwie 70 oder noch älter ist, keine neuen Freundschaften mehr schließen kann. Im Gegenteil.
Also in dem Roman kommt das sehr gut raus. Und plötzlich ist sie in einer großen Gruppe.
Ja.
Ja, und dennoch sind ihre Söhne dann dabei, die wohnen ja nun einmal längst durch die Republik, dass sie unbedingt zurückkommen soll. Ist das auch so eine Situation, wo du glaubst, dass man mehr oder weniger mit Familie da mit reinkommt?
Also ich glaube schon, dass das ein Problem sein kann, wenn ein Elternteil verstirbt und ne, für die Kinder und der Überlebende sozusagen sich nochmal neu orientiert in irgendeiner Hinsicht. Und dass gerade, wenn Kinder dann älter sind, manche dann durchaus so einen leichten Kontrollzwang entwickeln. Das ist so. Ich erlebe das in der, also auch in der Anwaltstätigkeit mit manchmal ganz bizarren Folgen. Ja. Also so ein Fall, den ich jetzt gerade so im Kopf habe, da war es tatsächlich so, da ist ein Elternteil gestorben, also der Vater ist gestorben und die Mutter hat es dann, ich sage jetzt mal absichtlich, gewagt, nach einiger Zeit wieder einen neuen Partner zu haben, was dazu führte, dass der Sohn den Kontakt total abgebrochen hat, total. Der hat überhaupt nicht mit dir gesprochen. Und das sind so Situationen, wo ich mal denke, ja, das muss eigentlich nicht sein. Aber da manchmal passieren da so emotional Dinge. Das ist dann wirklich nach dem Motto, ich habe mit ihm gesprochen, er hat mir das auch gesagt, er fände es unmöglich, dass seine Mutter wieder einen neuen Partner hat, weil das würde dann irgendwie die Ehre seines Vaters irgendwie, ne? Das würde dann für ihn zum Ausdruck bringen, dass seine Mutter seinen Vater nicht genug geliebt hätte. Ja, okay. Kann man denken, ne?
Was mir dabei aufgefallen ist, halt so dieser Konflikt mit den Söhnen halt, oder beziehungsweise mit einem zumindest, ja, dass deine Figuren, die geraten oft aneinander, ohne dass jemand so halt wirklich Recht hat oder eben Unrecht, sondern man kann beide Meinungen halt auch nebeneinander gelten lassen. Mhm. Wie balancierst du das denn eigentlich aus zwischen Empathie und Konflikt?
Naja, es ist ja häufig im wahren Leben auch so, ne? Wenn du dich mit deinem Partner streitest oder mit einem Elternteil, dann ist es ja selten so, dass einer komplett Recht hat und der andere komplett Unrecht. Ja, okay. Dazwischen bewegt sich das. Und wenn ich jetzt Heike nehme, als Mutter in diesem Roman, ist sie ja auch zerrissen. Ne? Ja. Sie möchte ja, wie nahezu alle Mütter, jetzt nicht ihren Kindern schaden. Ne? Das will sie ja nicht. Sie liebt ja über alles und will ja auch nicht den Kontakt abreißen lassen. Und das ist ja gerade das Schwierige, dann zu gucken, wie weit kann ich gehen? Also diese Linie dann zu finden und zu sagen, naja, ich will ja nicht, dass der jetzt gar nicht mehr mit mir redet, aber auf der anderen Seite will ich das eben auch nicht, was er jetzt will. Ne? Und das ist wirklich schwierig, aber so ist das Leben halt. Ne?
Man muss es auch erkennen, dass es eben, das sind meine Bedürfnisse und das sind deren Bedürfnisse und die muss ich nicht unbedingt erfüllen, nur weil ich die Mutter bin.
Ja, aber das ist genau das Schwierige, ne? Was Mütter oder Frauen vor allem in dieser Altersklasse nicht so richtig gut gelernt haben, ne?
Das stimmt, ja. Also bei deinen Romanen ist das ja auch häufig, dadurch, dass du Figuren immer mal wieder auftreten lässt, ist das wie so ein Wiedersehen mit Freunden. Und da gibt es ja auch immer welche, die dann halt so ein bisschen nüchterner darauf gucken und eine ganz gute, so einen Einwand bringen halt so, dass man sich dann nochmal aus einem anderen Blickwinkel diesen Konflikt ansehen kann. Legst du dir das zurecht, wenn du schreibst, diese Vertrautheit und dann so ein bisschen, ja, gemütliche Wärme erzeugen, also ohne dass sich aber die Geschichten einfach wiederholen?
Ehrlich gesagt, nein. Ich fange an zu schreiben und dann tauchen die auf. Also ich versuche mal schon so eine rote Linie irgendwie zu finden, aber so ist es nicht. Also als ich Brandungsgesang geschrieben habe, habe ich natürlich mit der Hauptfigur angefangen. Das ist ja klar, die hatte ich ungefähr vor Augen. Und dann tauchte plötzlich Emilia mit diesem Dackel auf. Ne? Also das war jetzt irgendwie nicht geplant. Das war dann so beim Schreiben, tauchte die auf und habe ich gedacht, ach, das würde jetzt gut passen. Ich mag sie halt. Und dann müssen die ab und zu, muss die eine oder andere dann mal wieder auftauchen. Aber es ist jetzt nicht als roter Faden vorab gedacht.
Ja, und ich meine, die besuchen ja immer dann auch ihre Freundin Marlene. Also das ist schon okay.
Ja, die Insel ist ja auch klein. Genau genommen. Die treffen sich halt ab und zu mal so.
Also durch deine Recherchen hast du dann eben diese Atmosphäre, Nordseeluft, halt so ein bisschen Gischt immer, Teeduft, Brandungsrauschen. Mhm. Also ja, das ist alles bei dir alles so eingewoben. Wie entsteht denn eigentlich bei dir selber das Bild im Kopf, was du dann aufschreibst?
Das Bild im Kopf entsteht tatsächlich indem ich mir das in Erinnerung rufe und ganz praktisch auch anhand von Fotos. Also ich fotografiere, wenn ich auf der Insel bin, relativ viel und kann mir das dann wieder gut in Erinnerung rufen, was ich mir so, ne, wie ich mir vorstelle. Ab und zu recherchiere ich auch tatsächlich mal sowas wie Entfernungen oder wie verhält sich der Wattwurm am Strand, ne? Sowas halt, ne? Aber das ist eher selten. Meistens gucke ich mir das an und ne, rufe mir in Erinnerung, wie ist es da? Und dann, da ich ja so eine Nordsee-Liebhaberin bin, komme ich direkt gleich selbst in so ein wohliges Vermissungsgefühl und das kann ich dann gut aufschreiben.
Wenn du mit der Heike Tee trinken gehen würdest, ne? Worüber würdet ihr denn dann sprechen?
Wenn ich mit der Heike Tee trinken würde, würde ich sie fragen, ob sie ihr Glück auf der Insel gefunden hat, ob sie sich wirklich vorstellen kann, da bis zum Lebensende, klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber die nächsten Jahre zu bleiben oder ob ihr irgendetwas fehlen würde auf Sylt. Ob dann vielleicht in irgendeiner Weise Sylt vielleicht doch für sie zu klein ist. Das würde ich sie fragen. Und dann wäre ich gespannt, was sie mir antworten würde. Ob sie sagen würde, nein, das ist für mich völlig klar, ich bleibe da. Oder ob sie sagen würde, naja, je nachdem, wer oder was mich ruft, könnte ich mir auch vorstellen, nochmal zumindest phasenweise woanders hinzugehen.
Und wenn Leute das lesen, habe ich also jetzt schon ganz häufig gehört, also so gerade ab einer bestimmten Altersgruppe, die fühlen sich verstanden, ne? Wie reagierst du denn als Autorin eigentlich, die sich das alles ausgedacht hat, darauf, wenn Leute sagen, ja, das ist meine Geschichte? Also ist das eher für dich erbauend oder eher, ah, das wollte ich eigentlich so gar nicht?
Doch, das ist für mich völlig okay, weil das ja Geschichten auch aus dem Leben sind. Also, ne, ich setze die nach Sylt, aber so die Grundhandlung oder die das, was passieren kann, das ist ja durchaus etwas, was viele Menschen nachvollziehen können in diesem Alter. Ne? Also, dass ein Partner stirbt, dass man auf sich alleine geworfen ist, ne? Das ist ja reales Leben. So. Und deshalb können das auch viele nachvollziehen und viele freuen sich auch, dass ich Geschichten schreibe über Menschen, die schon ein bisschen älter sind.
Ja, genau.
Also, ne? Die finden sich da durchaus wieder. Die sagen jetzt nicht, nee, es gibt nur Geschichten über junge Leute und das finden sie unglücklich. Also die lesen sie nicht, die lesen sie auch. Aber sie finden es auch gut, mal eine Geschichte zu lesen, wo so ihre eigene Lebenswirklichkeit ein Stück weit aufgebrochen wird. Und sie finden es gut, das hat mir neulich noch mal jemand gesagt, dass ich Fragen aufwerfe. Also Fragen praktisch, die man wieder zum eigenen Leben dann zurück, also sich in den Kopf holen kann und dann noch mal zu überlegen, kann ich auch irgendwas mal verändern.
Genau, das ist also ein ganz, ganz großes Plus halt so, dass man sich mit dem Thema so beschäftigt, dass man zwangsläufig dazu kommt, ja, wie würde ich das denn machen? Also das habe ich auch ganz, ganz häufig.
Ja, und das ist ja spannend.
Ne? Und dann, ja, manche Sachen, die hätte ich also vorher auch schon anders gemacht, wie deine Figur.
Klar.
Das liegt dann so auf der Hand, man muss da einfach was machen. Ja, wir sind jetzt eigentlich schon fast durch mit diesem Buch, mit Brandungsgesang, aber naja, nach einem Buch ist ja bekanntlich auch wieder vor einem Buch, ne? Hast du irgendwie schon was geplant? Gibt es ein Wiedersehen mit den Frauen auf Sylt?
Sagen wir mal so, ich habe die ersten 500 Wörter geschrieben und ich habe eine Idee. Ob ich die jetzt so direkt weiterverfolge, weiß ich noch nicht, weil ich jetzt erstmal so eine Pause mache, um mal so ein paar kurze Geschichten zu schreiben oder Beiträge zu schreiben. Das habe ich mir mal überlegt. Einfach so als Pause zwischen zwei Büchern, um nicht immer ein Buch an das nächste direkt zu reihen, sondern für mich jetzt einfach mal zu sagen, ich schreibe jetzt mal so mal kurz was anderes. Aber ich glaube schon, dass es wieder sowas wie ein Sylt-Roman geben wird, weil die Idee, die so in meinem Kopf rumwabert, passt dahin. Und von daher, ja, ich bin optimistisch.
Und käme für dich auch mal ein Genrewechsel in Frage? Du könntest ja zum Beispiel da einen Thriller oder so schreiben.
Eher gerade nicht. Ich lese zwar total gerne Thriller, aber weiß ich nicht, weil da musst du ja ein bisschen planen, ne? Also da, ich glaube, dass du da schon platten musst, dass du da schon so ein paar falsche Fährten legen musst. Und das ist sowas, was mir jetzt gerade nicht so liegt im Moment, aber man soll nie, nie sagen.
Das wäre ja was, was man nochmal lernen könnte.
Definitiv.
Gut, also ich bin jetzt durch. Vielen, vielen Dank, dass du so ausführlich da geantwortet hast.
Ich danke dir für die tollen Fragen.
Ja, das war jetzt ein Einblick in Brandungsgesang von Katharina Mosel. Es ist der 6. Sylt-Roman, in dem Themen aufgeworfen werden, die Frauen vorwiegend mit über 50 Jahren halt wirklich bewegen. Also ist auf jeden Fall lesenswert und die Rezension findet ihr bereits auf meinem Blog https://fraugoetheliest.wordpress.com.